Ladies and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Oh, die Aufnahme ist, das Intro ist vorbei, ich habe es gar nicht mitbekommen. Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast Ausgabe 234. Auch wieder eine Folge, die voll und ganz im Zeichen von Corona steht. Ich begrüße mit in der Runde Samira.
Hallo.
Und den Eugen.
Hallo.
Ja, hatten wir das eigentlich schon mal gehabt, dass wir mal aufnehmen und eigentlich so überhaupt keinen einzigen Kampf zu besprechen haben?
Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich auch nicht. Ungewohnt.
Also sagen wir mal so, ich kenne Kämpfe, also auch Folgen, wo wir Kämpfe besprochen, die Welt nicht gebraucht hat, aber dass wir so gar nichts haben, das ist auch neu. Naja. Gut, was können wir machen? Ich meine, unsere Zuhörer haben uns Fragen gestellt, die können wir bearbeiten. Es gab ein paar News, die auch in Teilen natürlich mit Corona zusammenhängen. Wir können auch noch so ein bisschen was besprechen, aber fangen wir vielleicht erstmal mit den Fragen an.
Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie.
Und zwar kam da einmal eine Frage von Detlef Detlefsen. Erstmal an dieser Seite, sehr toller Name. Meine Frage an euch, meint ihr, ist das Coronavirus bzw. Corona-Krise ein weiterer Nagel zum Sarg des deutschen Boxsports oder wird sich der Boxsport in Deutschland mit der Zeit ohne Schäden davon erholen? Respekt an euer Team. Respekt an dich für so einen Namen. Ich weiß nicht, ob das ein Sargnagel ist. Weil, sagen wir mal so, ob der Sport wird ja jetzt, sagen wir mal so, ob er jetzt nun stattfindet oder nicht, er ist ja, wie er ist. Es wird ja jetzt auch nicht der Sargnagel für den Fußball sein.
Ja, also ich denke auch, weitergehen wird es immer. Es tut dem Sport nicht gut, aber das ist ja bei jeder anderen Sportart momentan auch so. Außer vielleicht E-Sport, aber sonst... wüsste ich jetzt nicht, wo der groß Schäden nehmen kann. Klar, irgendwie bei der Olympiade gibt es vielleicht, wenn die nicht stattfindet, vielleicht schade, ja, dass man vielleicht neue Talente nicht so ganz bewerben kann. Ja, aber
ich
insgesamt...
Ich denke, dadurch wird
ja
Schaden geben.
Ja.
Also ich denke mal, wenn du jetzt auf den Sport im Gesamten siehst, wird es Sportarten oder Bereiche geben, die davon sehr stark betroffen sind, wie zum Beispiel Olympia, weil du halt auch, um das jetzt vielleicht nochmal ein bisschen auf den Boxsport zu reduzieren, mit Olympia hast du ja immer quasi so auch diesen, so den Blick gehabt, so auf künftige Talente oder Stars, die oder mögliche Stars, die in der Boxwelt für Furore sorgen können. Bestes Beispiel sind da jetzt natürlich Leute wie Anthony Joshua oder damals Lennox Lewis, sind ja alles Goldmedaillengewinner gewesen. Povetkin,
Audley Harrison,
Audley Harrison, der überzeugt hat, wie Orlania Solis auch, also da kann man schon nichts sagen.
Ich glaube, es geht auch vielleicht eher in die Richtung dann von SCS, weil zuletzt hat Ulf Steinfort ein Interview gegeben, wo er halt über seinen Boxstall geredet hat, könnt ihr gerne beim MDR online nachschauen. Also erstmal hat er was Überraschendes oder für mich vielleicht Überraschendes verraten, dass kein Boxer bei ihm fest angestellt ist, sondern alle selbstständig sind, so wie Künstler. Also sie werden nur für ihre Kämpfe engagiert, was jetzt natürlich schon einschneidend ist, weil wenn sie halt nichts verdienen und jetzt auf unbestimmte Zeit mehrere Monate und nicht alle haben vielleicht so wie Tom Schwarz dann mal gut Geld verdient in Las Vegas gegen Tyson Fury, sondern haben halt eher kleinere Kämpfe oder seine ganz jungen Boxer, die halt viel jünger sind, die haben ja noch nicht so viel verdient. Und da ist halt schon die Frage, wie überbrücken die dann die nächsten Monate? Und er meinte von ihm oder von seinem Stall, ich weiß jetzt nicht, wie viel Festangestellte er jetzt wirklich hat, wahrscheinlich eher so im Büro, würde ich mal sagen. Leute, die SES dann helfen in Magdeburg, aber da hängen schon viele Existenzen dran, meinte er auch viele selbstständige Einzelunternehmer, die irgendwie auch sehr enttäuscht anscheinend oder fast weinend in sein Büro kam, weil sie halt die Aufträge nicht hatten, jetzt auch für die ARD-Gala. Also da gibt es schon Sachen, die da, glaube ich, schon auch dem Boxsport schaden. Ich meine, er hat ganz deutlich gesagt, dass er nicht weiß, wie das weitergeht und dass mehrere Monate seinen Stall da so anscheinend nicht überleben kann. Weil, ich meine, wovon sollten sie sich so viel Geld ansparen? Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, ob er übertreibt, aber es hat sich schon eher dramatisch angehört. Und wenn man sich die anderen Unternehmen so anguckt, dann ist es ja ähnlich. Also die können ja auch meistens nicht, ob das jetzt ein Bäcker ist oder sonst, okay, die haben wenigstens noch offen. Aber ich meine, da kommt nichts ja jetzt weg. Kein Geld rein. Ja, doch, eigentlich schon. Bei uns kommen die noch auf, bei euch nicht? Ist doch Lebensmittel. Kommt noch
also, ja, ein paar Bäcker haben aber zu.
Echt? Okay.
Ja, also hier im Bergischen, Rheinischen, da sind ein paar Bäckereien schon zu. Okay, aber es wird ja auch momentan von Bundesland zu Bundesland auch anders gehandhabt.
Ja, nee, in Berlin sind die noch offen, auf jeden Fall, soweit ich das gesehen habe. Aber ich meine, es geht ja auch eher um die Boxstelle. Ich weiß, und ich meine, wenn nicht mal SES mehrere Monate so überleben kann, sagen wir mal so, mit den Rücklagen oder halt begrenzt ist, dann weiß ich nicht, wie das andere, kleinere Ställe machen. Also ich glaube schon, dass es Einschnitte hatte und auch geben wird. Vor allem für die Boxer natürlich wird es schlimm sein so. Aber der Sport, er hat irgendwie sich schon so ein bisschen so angehört, als würde es nie mehr so sein wie vorher. Und das ist schon irgendwie krass, wenn man das so hört. Also man weiß natürlich wirklich nicht, wie lange das jetzt dauert. Aber wenn man halt 0 Euro jetzt auf unbestimmte Zeit verdient und keine Veranstaltung planen kann und auch nichts in Aussicht ist, dann ist das, glaube ich, schon teuer, wenn du da noch ein paar Leute bezahlen musst.
Frage ist halt wirklich, wie man mit der Sache umgeht. Zum Beispiel für dieses Wochenende ja angesetzt war ja auch eine ECB-Veranstaltung, die man ja kurzerhand ins Gym verlegt hat unter Ausschluss der Öffentlichkeit, um dann halt da das durchzuziehen. Selbst das ist ja nicht genehmigt worden. Weil so hätte man ja in Anführungszeichen. Entschuldigung, habe gerade ein bisschen Aufstoßen gehabt. Man kann aber ja
damit,
schon. Man damit kann
hätte
ja schon
man ja auch kein Geld verdient. Nö. Ich meine, mit so einer Gym-Veranstaltung, da gibst du ja nur Geld aus eigentlich für ja, die Kämpfe.
Ja, sag mal,
für
du könntest natürlich sowas streamen. Frage ist halt, wie viel gucken das? Wie viel kannst du damit an Umsatz generieren? Ich weiß jetzt nicht. Wo war nochmal die EC-Boxing-Veranstaltung eigentlich ursprünglich geplant? War das Berlin?
Nee, es war ja nicht, also es war EC in Kooperation, aber es war eigentlich von Alice Fight Club und die war in Berlin geplant.
Weißt du ungefähr, wie groß der Laden gewesen wäre, wo das stattgefunden hätte?
Ich glaube, naja, sie haben noch gehofft, dass sie das irgendwie veranstalten können, wo die Sperre war mit 1000 Leuten irgendwie. Also 800, glaube ich, habe ich irgendwas
gelesen. Okay, 800 Leute. Was ist das für eine Größenordnung? Also beziehungsweise 800 Leute, was kostet so eine Karte? 20 Euro?
Nee, mehr. Die war nicht so billig. Da hat, glaube ich, der billigste Platz... Kann sein, dass der billigste Platz irgendwas mit 25, 30 Euro kostet, aber es war ein Stehplatz und ich glaube, die besten Sitzplätze haben fast 50 Euro gekostet.
Also gut, wir hätten dann da jetzt, sagen wir mal, 40 Euro im Schnitt. Ja. Also das Zwischending wäre 40 Euro mal 800 wären 32.000 Euro gewesen. So, ich weiß nicht, wie da noch da der Umsatz, wie da die Beteiligung ist an
Aber Getränke, da gibt es doch noch Freikarten und.
Ja, da gibt es ja auch wahrscheinlich.
Hallenmiete und ich glaube nicht, dass das ist kein großes. Da
kauft ja nicht alle Karten, ja.
Das ist vielleicht ja. So ein Plus-Minus-Null-Geschäft, ne?
Ja, ja, brutto, dann und die Kämpfe. Ja, das kann nur Null sein. Die Frage ist halt, wenn du jetzt das im Gym veranstaltest und das nur mit Online-Stream machst, was kriegt man da halt da rein?
Nichts.
Wenn das jetzt bei Bild läuft, zum Beispiel Bild Plus, wie teuer ist da so ein Abo? 4,99, 3,99, irgendwie so. Und dann gucken das bestimmt nicht so viele Leute, wenn es jetzt, das war ja jetzt auch nicht so eine Highlight-Fight-Card, die man unbedingt gucken muss. Verdient damit halt schon nicht viel, so mit Box-Events, aber ich denke mal, mit der ARD und MDR verdient SES schon ein bisschen mehr Geld. Also das ist schon was anderes. Das kann man ja nicht vergleichen mit so einer kleinen Fight Night in Berlin. Ne? Das war ja schon eine ganz anderer Rahmen so. Aber natürlich wird es irgendwie Boxen immer weitergeben, aber natürlich machen die halt Minus, so wie jeder Unternehmer gerade jetzt, außer man ist irgendwie Aldi oder Lidl oder so oder stellt Klopapier her. Keine Ahnung. Aber
oder Nudeln.
oder Nudeln, genau. Aber ja, aber auch international. Also ich glaube, Sauerland oder Carlo Sauerland war heute irgendwie auch live bei Instagram, irgendwie hat ein Interview gegeben. Er meinte halt auch, sie können halt nichts planen. Sie planen halt auch nichts, weil man halt nicht weiß, wann es weitergeht. Und deswegen passiert halt erstmal nichts. Und wenn ein Unternehmen halt nichts macht, dann verliert es halt immer Geld. Das ist ja klar. So. Weil die haben halt meistens Mitarbeiter irgendwo im Büro, auch wenn es nicht mehr viele sind, gerade auch bei Sauerland, die haben ja nicht mehr viele, aber auch international gesehen dann schon wahrscheinlich ein paar und die müssen ja weiter bezahlt werden, selbst wenn die jetzt in Kurzarbeit geht, was ja viele jetzt machen, dann kriegen sie noch 60% von ihrem Lohn, kommt auch an, ob sie Kinder haben, dann noch mehr, aber es ist ja schon weniger und es muss Geld weiter gezahlt werden und deswegen, also es ist schon wahrscheinlich eine schwierige Zeit so für alle, aber ich glaube, Vielleicht wird es im kleineren Rahmen Boxen stattfinden, vielleicht werden die Hallen kleiner, aber ich meine, ob das dann unbedingt schlechter wird, würde ich jetzt auch nicht sagen. Nur weil es kleiner ist, heißt ja nicht, dass es schlechter wird. Manchmal ist es dann sogar besser. Also.
Frage ist halt wirklich, unter welchem, sagen wir mal so, welcher Rahmen hast du, wie kannst du veranstalten? Ich glaube schon, dass jetzt, sagen wir mal, sich noch ein bisschen mehr die Spreu vom Weizen trennen wird, so. Die Stelle, die wirklich auch noch was anzubieten haben, die werden sich halten, werden gegebenenfalls noch mit anderen, die was haben, fusionieren, um zu bestehen. Kann ich mir gut vorstellen. Weil, wenn wir jetzt mal gucken, Professor Drosten von der Charité in Berlin hat ja auch schon so die Prognose gegeben, dass er es jetzt für unwahrscheinlich hält, dass in den nächsten 12 Monaten größere Stadionveranstaltungen auch stattfinden können. Bin ich mal gespannt, wie sich das halt auch so auf sämtliche anderen Sportveranstaltungen auch auswirken wird, weil Sport ohne Zuschauer ist irgendwie nicht das Gleiche.
Ja, und beim Fußball kannst du halt, ja, klar, also Big Events werden natürlich auch beim Boxen und Fußballstadion gemacht, aber die finden halt nicht in Deutschland statt, auf jeden Fall nicht mehr seit den Klitschkos. Und deswegen. Klar, Fußball kann dann wahrscheinlich eher nicht so mit den Zuschauern stattfinden. Boxen kann man natürlich, sind die Hallen meistens kleiner. Ob das dann auch zutrifft, weiß man nicht. Aber es wäre krass, wenn irgendwie jetzt ein Jahr lang irgendwie Sport nur noch so mit leeren Rängen, Stadien irgendwie zu sehen wäre. Aber wenn es nicht anders geht. Handball hat ja auch meistens kleinere Hallen. Deswegen keine Ahnung, ob das jetzt nur den Fußball betrifft, weil da halt Massen sind oder... Oder auch andere Sportarten wie Basketball, Boxen. Boxen sind ja viele Veranstaltungen schon gar nicht mehr groß. SCS macht ja mit die größten Veranstaltungen eigentlich in Deutschland. Und viele sind ja viel kleiner. Also die sind ja gar nicht mehr groß in Deutschland. Das ist ja schon eine Ausnahme, wenn es eine große Boxveranstaltung bei uns gibt. Das findet ja schon leider schon lange nicht mehr statt. Deswegen wird es vielleicht eher den Fußball treffen als den Boxsport, aber man weiß es nicht. Also sie wissen ja eh noch sehr wenig über das Virus. Deswegen, man muss jetzt auch keine Hysterie schauen. Man wird sehen, wie es ist und dann muss man sich damit arrangieren. Ich glaube, das Schlimmste ist eher für die Boxer, die sie halt eh selbstständig sind oder noch nicht keinen Vertrag haben. Haben ja anscheinend sowieso keinen Vertrag, aber wie die dann überleben und weiter trainieren, ohne halt irgendwie Geld zu verdienen, das ist, glaube ich, eher so ein bisschen schwierig, ob die dann überhaupt noch beim Sport bleiben, weil wenn du nicht kämpfen kannst oder demnächst nicht, dann ist es halt sehr schwer, unter so widrigen Bedingungen wahrscheinlich zu trainieren. Willst du dir deinen Boxsack an einen Baum hängen oder so? Keine Ahnung. Draußen im Wald, das ist halt, hat halt nicht jeder so ein Trainingsstudio zu Hause. Ne?
Ich glaube auch nicht, dass die allerwenigsten Boxer in Deutschland haben auch nur ein Standbein mit dem Boxen.
Ja, hoffe ich für sie so, aber...
Ja, du verdienst ja kaum was mit Boxen. Selbst wenn du jetzt einer zu den besten Deutschen gehörst, wie jetzt einem Bösel oder sowas, so viel kann der auch nicht verdient haben. Ich meine, selbst noch als Enrico Kölling bei Sauerland war, hatte der da schon in Berlin eine Currywurstbude.
Ja, er schon, aber von den SES-Boxern ist da jetzt nichts bekannt, dass die da besonders irgendwas machen.
Also ich weiß nur, dass Dirk Jemski wohl, glaube ich, im Raum Magdeburg diverse... Sonnenstudios hat.
Ja, okay, Dirk Schäfsky, aber die Boxer, also hast du jetzt von Tom Schwarz irgendwas gehört, was der noch nebenbei arbeitet? Also ich nicht. So, oder von Dominik Bösel, dass der noch einen anderen Job hat? Ich glaube nicht. Das sind noch andere. Also wenn, dann haben sie vielleicht so Geschäfte, die laufen, aber ich meine, da arbeiten die jetzt nicht irgendwie den ganzen oder den halben Tag. Also ich glaube, das wäre zu krass. Ich glaube,
so keine Ahnung, haben die vielleicht haben die ein paar Investments oder sowas.
Ja, das aber bestimmt, aber so richtigen anderen Job, glaube ich, jetzt nicht so. Aber manche wollen ja auch noch ihr Studium beenden und so, das gibt es ja auch noch. Das ist schon, glaube ich, schwierig. Also ich weiß nicht, wie manche das da so durchhalten, die oder seine, weiß nicht, viele müssen Karo wahrscheinlich auf Murat die Familie
setzen. Ich glaube, Karo Murat aber hat doch einen Kiosk in Berlin, oder?
Ich habe das mal gelesen. Ich glaube, es war ein Späti.
Entschuldigung, ein Späti.
Wisst ihr, was das ist? Ja, ne?
Ja, okay, ja, das ist so ein Berliner Kiosk. Ding, aber ich
das
weiß,
was ein Kiosk, der halt, der hat, also jetzt weiß ich gar nicht, wie die Uhrzeiten jetzt sind, aber eigentlich ist es ja wie so ein Nachtkiosk oder so. Die haben halt sehr lang bis in die Nacht auf und sie haben eigentlich auch mehr, oft mehr als nur ein Kiosk. Manchmal kann man da auch noch so Milch kaufen und sonst was. Irgendwie diese kleine Lebensmittel, die man braucht und sonst was es im Kiosk gibt. Aber ich habe ihn ehrlich gesagt gar nicht gefragt, ob er den noch hat oder ob er mehrere hat. Gute Frage, kann ich mal
Shop, irgendwas in der Richtung jedenfalls. Habe ich jedenfalls mal gesehen. Fragen. Ich glaube, Uli Wegner kauft sich da ab und zu eine Zeitung, habe ich mal gehört. Aber
echt? Fährt dahin, um ihn zu besuchen, ja. Ja, stimmt, aber kann ich ihn demnächst mal fragen, wenn die Gyms wieder offen sind, mal gucken. Also, das kann kann ja noch ein bisschen dauern, so. Aber ich hoffe, dass sie alle noch ein bisschen was haben, weil oder sie irgendwie Sponsoren haben, die sie trotzdem weiter unterstützen, was natürlich schwer wird, wenn die alle wenig Geld verdienen, so. Aber manche haben vielleicht doch mehr Rücklagen als andere und sie können das dann vielleicht dann doch machen. Keine Ahnung, aber es sind schwere Zeiten für alle, ne? Also.
Ja, vor allem stell dir mal vor, es findet ein Jahr lang kein Boxen statt, über was reden wir dann?
Oh Gott, jetzt kommt das, über was reden, da müssen wir mal so eine freie Folge machen wie jetzt. Oh Gott, da müssen wir nur noch über Corona reden, jede
super, Folge, so ein Jahr lang. Noch ein Podcast, der wie gemischtes Hack ist.
Den habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört, aber vielleicht...
Ich auch nicht.
Ach so, ja, aber der ist erfolgreich, glaube ich. Ne? Aber vielleicht,
ich glaube, der momentan erfolgreichste. Und es gibt wohl sehr viele Leute, die dann versuchen, auf den Zug aufzuspringen und so zu klingen wie der.
Sagen doch immer Jan Böhmermann und Olli Schulz, dass die der erfolgreichste sind,
oder? Ja, die sind wohl jetzt mittlerweile der zweiterfolgreichste.
Ach so, die höre ich, aber...
Ich habe ehrlich gesagt gut 2 Jahre gar nicht mehr reingehört. Ich habe jetzt letztens mal wieder hier und da angefangen reinzuhören. Ah, ist schon wirklich, muss ich den lassen. Die sind schon gut.
Ja, vor allen Dingen machen die jetzt jeden Tag eine Folge, obwohl halt...
Ja!
Also die machen jetzt so, weil sie zu Hause sind, haben sie viel Zeit so anscheinend. Die machen jetzt viel mehr Folgen als sonst.
Ja, die machen jetzt wohl irgendwie jeden Tag so 45 Minuten.
Genau.
Ein Podcast, den ich auch sehr gern höre, ein deutschsprachiger, ist ja Melodien im Morast der Langeweile mit Oliver Polak und Micky Beisenherz. Die nehmen ab nächste Woche auch zweimal sogar auf.
Oh Gott, vielleicht müssen wir auch bald jeden Tag aufnehmen. Nein,
Quatsch, ja. Was reden wir? Wobei, die sind ja bei Audible, die hängen ja hinter der Paywall.
Ja, das ist natürlich was anderes, wenn man dafür bezahlt
wird. Wo wir gerade bei Podcasts sind, ich meine, wir müssen ja hier gerade auch irgendwie unseren Content füllen. Für alle, die einen guten englischsprachigen Podcast suchen, Conan O'Brien Needs a Friend. Das ist ein echt guter Podcast mit Conan O'Brien.
Was geht's da? Also kann man das so grob sagen?
Kennst du Conan O'Brien?
Mir sagt der Name was, aber ich weiß gerade nicht, aus welchem Kontext.
Also der ist jetzt von allen US-Late-Night-Talkshow-Hosts der mit am längsten auf Sendung ist. Der hat 1900, also der ist ein ehemaliger Saturday Night Live und Simpsons Autor gewesen in den 80er und Anfang 90er und der hat 1993 Late Night von David Letterman übernommen und hat das bis 2009 moderiert, hat sogar die Tonight Show ein Jahr lang moderiert und ist seit 10 Jahren ungefähr jetzt bei TBS und hat da seine eigene Late Night mit Conan und das ist unheimlich redegewandter, lustiger Late-Night-Show-Host. Die Leute, die jetzt den Podcast hören, haben ja vielleicht schon mitbekommen, dass ich eine gewisse Affinität auch zur American Late-Night habe. Und der hat halt immer diverse Gäste aus der amerikanischen Unterhaltungswesen. Hatte schon John Oliver, Stephen Colbert, wie heißt der jetzt, Nikki Glaser, also echt viele coole Leute und die Gespräche, die der so mit denen führt, die sind auch echt interessant. Zwar englischsprachig, aber man kann es ganz gut verstehen. Kriegt man unter anderem bei Spotify.
So, bei Spotify, du warst gerade irgendwie weg.
Kann man unter anderem bei Spotify. Ah. Ja, tut mir leid, mittlerweile merke ich hier, dass mein Internet so ein bisschen an die Grenzen kommt, weil...
Zu viele Leute zu Hause.
Ja, zu viele Leute, die das Internet gerade belassen. Vielleicht sollte ich mal kurz aus dem Fenster rausschreien. Geht mal alle von Netflix runter.
Ja, das stimmt, aber das habe ich auch schon gemerkt.
Der Vater muss einen Podcast aufnehmen.
Ich muss ja arbeiten.
Genau. Hab ja nix.
Ja, doch, das merkt man schon, dass das irgendwie, dass viele zu Hause sind und ja, manchmal die Verbindung nicht so stimmt. Aber ja, dass solange wir noch zu hören sind, geht es ja alles irgendwie halbwegs. Eugen, kannst du auch noch irgendwas empfehlen? Hörst du einen Podcast oder hörst du das gar nicht?
So, ich höre
für uns immer in Schleife.
Viele Podcasts eigentlich. Es kommt halt immer gerade drauf an, was für ein Thema so, ne?
Ist ja egal.
Kannst du irgendwann empfehlen?
Sowas wie ja, von Fife, den größten deutschen Blogger, der Podcast alternativlos, sonst vielleicht noch Logbuch Netzpolitik oder wenn man Fußballfan ist, vielleicht Dingenskirchen, wie heißt der noch?
MML?
Nee. Ist der denn jetzt noch? Das ist ja blöd, ne, wenn ich jetzt so überfragt werde. Ja, sonst gibt es halt diverse Fußball-Podcasts. Und Rasenfunk ist recht empfehlenswert. Da gibt es auch eine gute Podcast-Übersichtsseite über andere Fußball-Podcasts. Da kann man sich mit Tod hören. Sonst höre ich noch gerne die Basketball-Podcasts. Ja, sowas. Und halt, keine Ahnung, auf YouTube halt viel so. Ne? Je nachdem, wie es die Zeit zulässt. Sonst im Sport ist auch Sportradio 380 ganz gut. Wird super wenig gehört, aber da sind eigentlich fast nur irgendwie prominentere Gäste. Finde ich auch immer ganz, ganz nett. Ja, es gibt halt brutal viel, ne? Also man kann sich echt tot hören an guten Podcasts.
Aber hörst du dann immer so irgendwas, worauf du gerade Lust hast? Oder hast du so auch Standard-Podcasts, die du wirklich immer hörst? So jede
also
Woche
sowas wie Alternativlos höre ich grundsätzlich immer, aber da gibt es halt nur wenige von, weil der kommt alle paar Monate in irgendeine Folge raus. Aber sonst...
So
sonst,
selten? Okay.
Ja. Aber obwohl der wahrscheinlich ziemlich weit vorne ist, so in den Podcast-Charts. Ich kann mir schwer vorstellen, dass er irgendwas noch
reinkommt. Und um was geht es da? Also
ja, so allgemein. Ich meine, FIFA ist halt vielleicht so ist halt der größte Block in Deutschland, der mehr so netzpolitische Themen hat. Aber in dem Podcast reden die über alles Mögliche. Ja, wie auf sowas steht. Aber sonst, es gibt so unendlich viel gutes Zeug, was man teilweise auch echt suchen muss, was da auch teilweise echt versteckt ist irgendwo. Und da muss man halt irgendwie auch neuen Podcasts oft mal eine Chance geben.
Ich hatte mal vor 2 Jahren vom SWR3 einen True Crime Podcast gehabt über eine Studentin, die verschwunden war. Boah, da ging eine Folge irgendwie über 30 Minuten. Ich glaube, ich gab 7 Folgen. Ich habe die an einem Stück durchgehört, weil das so gut war. Aber ich komme nicht mehr drauf, wie es hieß.
Ja, es gibt echt brutal viel. Also mehr als man hören kann. Also
gerade diese True Crime Sachen sind echt gut. Aber wie gesagt, englischsprachig, so ein bisschen Nonsens, lustig. Conan O'Brien needs a friend, ist echt gut. Samira, gib du doch mal einen Tipp ab.
Ja, ich habe ja schon gesagt, also ich höre auf jeden Fall. Also das, was ich regelmäßig höre, ist wirklich Fest und Flausch. Nee, Sanft und Sorgfältig, jetzt sage ich es schon falsch, das ist ja der alte Name, also Jan Böhmermann und Olli Schulz. Und über Boxen, ja.
Fest und Flauschig ist doch der aktuelle.
Ach so,
sanft und
jetzt habe ich es vertauscht, ne? Sanft und Sorgfältig war davor, ja. Ich gucke schon gar nicht mehr auf den Namen, weil ich das als App schon habe. Aber sonst, was habe ich, Box, ich überlege gerade, was ich früher immer, ich habe früher mehr Box-Podcasts auch gehört, aber es gibt ja eigentlich keinen Deutschen außer uns oder nicht mehr. Beziehungsweise sind zu YouTube gewechselt, aber ja, sonst habe ich meistens...
Da kann man es ja auch hören.
Ja, genau. Aber das ist ja anders. Ich glaube, Finn Schröder macht das jetzt alleine zwischen den Runden. Aber sonst habe ich früher The Boxing Voice gehört. Das ist ein Podcast aus Amerika. Der war früher halt nur als Podcaster und jetzt haben die auch einen YouTube-Channel, was cool ist bei denen. Also wer sich so über das internationale, besonders das amerikanische Boxen informieren will, und gerne auch die Leute hört, was sie dazu sagen, also die ganz normalen Boxfans aus Amerika oder aus der ganzen Welt, meistens aus Amerika, manchmal auch aus Mexiko, sonst woher, die da anrufen, die können da halt immer anrufen und mitdiskutieren, beziehungsweise haben die einen bestimmten Zeitraum oder Zeitspanne, wo sie kurz ihre Meinung dazu sagen können zu bestimmten Themen, und die diskutieren echt viel, machen immer verschiedene Folgen und sind ganz unterhaltsam, würde ich sagen, aber langsam ist es zu viel geworden. Ich glaube, die machen am Tag schon fast 3 Videos oder so, also es ist schon, früher war das weniger, aber die machen echt viel, ich glaube, die machen auch nur noch das, oder ja, sonst, ja, muss man mal suchen, sonst gibt es halt noch so ein paar englischsprachige, aber die höre ich jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr so regelmäßig, aber eigentlich nicht, weil die schlecht sind, sondern aus Zeitgründen einfach, weil ich irgendwie dann doch nicht so viel Podcasts höre, oder man sich dann doch bei YouTube mehr Videos oder so anguckt, mit Interviews oder so von Box-Channels, ja.
Wo ich ab und zu gelegentlich mal reinhöre, ist die Blaue Stunde von Radio 1.
Mit Sarah Sumonjo. Ah, ja, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Weil ich die letzte, ja, genau, den höre ich auch meistens. Ich glaube, die letzte Folge habe ich nicht gehört, weil das irgendwie so ein Schlagzeugrate-Quiz war.
Ich höre,
war mir zu speziell, aber
einerseits sonst kann, also manchmal verliert sich mich der Sumonjo so ein bisschen so in der gleichen, ich weiß nicht, leichten Selbstbeweihräucherung und so. Das ist mir dann manchmal so zu ich bezogen.
Ja, es sind halt sehr spezifische Themen, aber ich meine, wir brauchen uns darüber nicht aufregen. Ich meine, wir haben auch ein spezifisches Thema, aber bei ihm ist meistens ja auch sehr eher Blaue Stunde, meistens auch das aktuelle Geschehen einfach, so politische Fragen. Manchmal lädt er auch Gäste ein. Er hatte, glaube ich, auch mal eine MMA-Kämpferin eingeladen, wo er den Sport nicht so richtig verstanden hat. Das hat man auch ein bisschen. Oder wo er halt immer sowas, ja, was dahinter sehen wollte, ganz philosophisch gefragt, ob man da irgendwie sehr gewalttätig sein muss, wenn man als Frau so einen Sport ausübt. Das fand ich dann auch so ein bisschen.
Das Spiel mit den Ebenen.
Ja, da hat ihm so ein bisschen der Zugang gefehlt. Das hat man halt auch gemerkt. Also weiß ich nicht, muss man ja auch nicht zu allem Zugang haben, aber nur wenn man sich mit Philosophie oder sonst was beschäftigt, heißt es nicht, dass man kein Kampfsportfan sein kann, was ich sehr gut bestätigen kann. Also man kann auch geistig arbeiten, wenn man irgendwie gerne mit den Händen arbeitet. Aber ich mache das natürlich auch nur hobbymäßig. Ich bin ja jetzt nicht wie Sie irgendwie Profisportlerin im MMA und gehe da irgendwie in den Ring. Aber trotzdem, man kann auch eine Faszination für das Agonale haben. Da gibt es auch einige philosophische Theorien dazu, aber das wäre jetzt zu weit gegriffen. Aber ja, sonst höre ich bisher das Sumonjo auch sehr gerne, weil er einfach sehr zur Diskussion anregt und ja, einfach informativ ist, wenn es jetzt nicht zu speziell in die Musiktheorie bei ihm geht, was natürlich sein Hobby ist und was auch verständlich ist. Aber sonst ist es auch cool, unterhaltsam.
Oh, und ein guter Podcast ist, um das jetzt noch abzuschließen, wo ich auch mal ganz gerne reinhöre, wenn das Thema mich interessiert, ist Eine Stunde History von Deutschlandfunk Nova. Da geht es um Geschichte, oftmals auch um deutsche Geschichte und viele Sachen, die da vorkommen. Aber die sind wirklich gut erklärt, auch für junge Leute, so dass du da auch Sachen verstehst, die dir so gar nicht präsent waren. Zum Beispiel der Prager Fenstersturz oder der Aufstieg Fidel Castros und so Sachen. Das ist auch mal ganz gut aufbereitet. Naja, kommen wir mal weiter. Wir hatten nämlich noch eine Frage, und zwar von Armeen. Ich höre euch super gerne. Es ist an der Zeit, ein unfassbar großes Danke an euch zu senden. Vielen Dank. Das können wir nur zurückgeben. Und natürlich habe ich wieder eine Frage. Ich habe mal in einem Interview mit Emmanuel Stewart gesehen, wo er ungefähr Folgendes sagte. Über kurz oder lang wird man die Gewichtsklassen im Boxen anpassen müssen. Die Schwergewichtler werden immer größer und schwerer und so weiter. Was sagt ihr dazu? Puh, gute Frage. Weil, sagen wir mal, so ein Kampf wie Nikolai Valujev gegen Hay hat ja schon damals gezeigt, 23 Zentimeter Größenunterschied und gut, ich glaube, was war das? 40, 50 Kilo lagen zwischen den beiden. Das ist schon eine Hausnummer. Also sowas siehst du halt in den anderen Gewichtsklassen aufgrund der engen Grenzen halt nicht.
Ja, ich meine, mein Idealbild, also ich sehe da jetzt nicht den Bedarf im Schwergewicht, weil jetzt irgendwie da laufen jetzt ja auch nicht so viele 2,10 Meter, 150 Kilo Monster rum, die irgendwie alles zerstören. Das passt da im Regelfall von den Bewegungsabläufen einfach gar nicht mehr so.
Das nicht, aber du hast trotzdem jetzt, sagen wir mal, mit dem Top 3, Wilder, Fury und Joshua, alles Leute, bist du jetzt vielleicht auf Joshua, die über 2 Meter groß sind.
Ja, aber die bringen jetzt ja auch nicht unendlich viel Gewicht auf die Waage. Also,
110, 115 sind jetzt keine seltenen.
Ja, Gewichte. Aber ich sehe da jetzt so den Bedarf nicht, dass da im Schwergewicht, dass man das noch weiter differenziert.
Aktuell nicht. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, lass mal jetzt nochmal 10 Jahre vergehen, dass du dann schon sagst, dass du sagst, das Halbschwergewicht hört dann vielleicht, weil ich bei 84 Kilo auf, das Cruisergewicht bei 95. Und dass du dann nochmal am Schwergewicht nochmal irgendwie ein bisschen was machst. Kann ich mir durchaus vorstellen.
Ja, aber ich meine, das Cruisergewicht interessiert ja jetzt schon in den USA eigentlich niemanden. Das findet ja quasi gar nicht statt in Amerika. Das lockt niemanden hinter dem Ofen hervor. Ich sehe da wirklich echt den Bedarf, gerade im Heavyweight nicht. Ich würde eher den Bedarf sehen in den kleineren Gewichtsklassen. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, irgendwie Super Bantam ist 55,2, Federgewicht ist 57,1 und Super Feder ist 58,96. Muss es da wirklich dann irgendwie noch das super Federgewicht geben? Wenn das immer so Sprünge von so 2 Kilo sind, ist mir das irgendwie schon zu viel eigentlich. Also von mir aus könnte man gerne unten eher, sagen wir mal, 3 bis 4 Gewichtsklassen streichen. Ist einfach nicht braucht, so, ne? Weil
ja, gut, du hast ja damals 2 Kilo-Schritte. Wann war das? In den 70er, 80ern fing das ja an, dass du dann so Gewichtsklassen mit Super eingeführt hast.
Ja.
Du hast ja auch vorher nur das Leichtgewicht, das Halbmittelgewicht, Weltergewicht.
Reicht auch.
Halbschwer.
Ja, aber es braucht doch zum Beispiel, keine Ahnung, das Fliegengewicht ist bis 50,8. Das Superfliegengewicht ist 52,1. Also das sind 1,3 Kilo. Unterschied. Braucht es das? Also ich sehe da den Sinn in dieser Gewichtsklasse. Also zum Beispiel im Superfliegengewicht sehe ich den Sinn so nicht unbedingt drin. In dieser Gewichtsklasse. Also.
Andererseits, wenn du so wenig wiegst, ist 1,8 Kilo weniger wiegen wahrscheinlich auch eine große Herausforderung.
Ja, aber ich glaube, die Kämpfer, die es gibt, wenn das irgendwie so im 1 bis 2 Kilo-Bereich sind, da kann man sich schon anpassen. Entweder ein bisschen weniger Muskel draufpacken oder ein Tick mehr. Das glaube ich nicht, dass es wirklich notwendig ist, jetzt so in 1-2 Kilo. Das ist mir ein bisschen zu wenig, so von den Unterschieden her. Ich finde, das Problem ist eher unten als oben.
Ich glaube auch, dass die extremen Schwergewicht, also wenn wir jetzt zum Beispiel heute einen Mike Tyson mit 1,78 im Schwergewicht hätten, dann wäre das irgendwie eine andere Frage. Aber würde er heute noch im Schwergewicht boxen, müsste man dann auch fragen, weil er wäre wirklich der Kleinste, den man so in den Top, weiß ich jetzt nicht wie viel, aber so auf den ersten Blick in den Top 25 bei Boxrec sehen würde. Und wenn er natürlich, die meisten sind jetzt größer, fast sogar 10 Zentimeter, habe ich gerade mal so durchgeguckt. Die meisten sind wirklich klein, also die kleinsten sind dann 1,88. So, was natürlich trotzdem schon gegen einen, weiß ich nicht, gegen einen Tyson Fury mit 2,06 Meter immer noch ein riesen, also irgendwie ein Unterschied ist auf jeden Fall. Aber
fast 20 Zentimeter.
Ja, ist immer noch viel, ne? Also man könnte schon, klar, man könnte sagen, führt noch eine Gewichtsklasse ein. Man könnte auch einfach sagen, sie sind nicht im Schwergewicht richtig angesiedelt, weil sich das Schwergewicht irgendwie verändert hat. Oder heute würde Mike Tyson wahrscheinlich nicht im Schwergewicht boxen. Ich weiß es nicht, aber mit seiner Größe. Oder meint ihr?
Wer würde ja, trotzdem? Der war schon ziemlich breit so gestopft. Also der war schon, der war jetzt ja auch nicht unbedingt, also der war schon eine Maschine. Und wir sehen da nicht im Cruisergewicht irgendwie kämpfen.
Er hat ja auch schon im Schnitt eher auf 95, 96 bis 100 Kilo gewogen. Also den dann nochmal so ein bisschen runterkochen.
In seiner jungen Version, ja, geht im Cruiser. Aber Cruiser interessiert halt weltweit.
Ja, ist halt uninteressant. Aber stellt euch mal vor, Mike Tyson gegen jemanden wie Tyson Fury mit 2,06 Meter. Also das ist schon krass.
Ist schon krass. Aber
hast du mal gesehen, wie die nebeneinander stehen?
Ja gut, aber Mike sieht natürlich heute auch anders aus als damals. Als
früher,
ne?
Ja.
Also Mike,
trotzdem ist er immer noch so, hat er immer noch die gleiche Größe.
Ja, vielleicht ist er eigentlich 1 Zentimeter kleiner oder so, aber so von der schieren Breite war das schon auch eine krasse Maschine. Und ich weiß nicht, und große Menschen sind im Regelfall natürlich auch nicht so bewegungstalentiert von den Abläufen wie jetzt kleinere. Es gab ja auch noch keinen so einen übergroßen, überschweren Dominator. Valuev war das ja auch nicht, wenn man ehrlich ist. Er hat gegen Chagall verloren. Kampf gegen Ruiz.
Chagall, der ja auch nur 1,80 Meter ist.
Ja, und weiß nicht, gegen welchen, irgend so einen kleinen Argentinier, Dominguez, der war auch irgendwie 1,78 oder so, der hat eigentlich auch für viele gegen Valuev gewonnen. Es gab ja noch keinen so einen 2,10 Meter, 150 Kilo Dominator, der alles zerstört. Also sehe ich auch nicht so, weil solche Freaks im Regelfall einfach auch nicht diese Koordination und das Bewegungstalent haben, was da so vonnöten ist im Boxen. So, es gab halt noch keinen, klar, so auch Klitschko oder auch Lennox Lewis oder Riddick Bowe oder so, das waren auch schon ziemlich krasse Maschinen, so, ne? Auch ähnlich wie die Jungs heute. Und aber dass da wirklich ein noch größerer hinkommt, weiß nicht, die Maschinen, die es gab, weil Lujev oder Taye Fields oder so, die haben jetzt ja auch nicht die Welt in Brand gesetzt. Deswegen, ich sehe da nicht so wirklich den Bedarf da. Aber
die kleineren ja auch nicht. Also es gibt ja jetzt auch keinen, der besonders klein ist und jetzt im Heavyweight da irgendwie was reißt. Also das kann man ja auch so rum sagen. Mike Tyson
war natürlich schon kleiner.
Also er war der Letzte, ja. So, oder? Also, oder der Kleinste?
Chris Bird, Roy Jones.
Wie, aber die waren die kleiner als Mike Tyson?
Nein.
Die waren, glaube ich, größer. Also ja, jemand, der wirklich...
So 1,80 und
Tick. 1,80 knapp.
Chris Bird war 1,85. Mir würde es vielleicht noch, gut, der war jetzt zwar nicht Weltmeister, aber mir würde es vielleicht noch so David Tour einfallen. Der war ja auch so 1,80 und den Dreh.
Ja, ist ja auch nicht nur die schiere Körpergröße, es ist ja auch meist auch noch die so Dinge wie Armlänge und so weiter. Das ist ja auch immer ganz interessant. Ne?
Also würdet ihr alle keine Gewichtsklasse einführen am Schwergewicht. Nee. Sind wir uns da einig? Oder ich weiß,
Stand jetzt? Nein.
Ja, ich glaube jetzt.
Aber in 10 Jahren, wer weiß, wie es da wäre.
Wenn die Leute noch größer werden, dann
werden sie ja. Also,
2020 oder so.
Ja, wenn du mir überlegst, jetzt Muhammad Ali war in den 60er, 70ern, wo er Kämpfer mit seinen 1,90, 91, war der ein Riese. Ich meine, gut, ich bin jetzt selbst 1,83. Liegt damit, glaube ich, 1 Zentimeter über dem deutschen Durchschnitt. Also kannst du dir ja schon vorstellen, wie groß das damals gewesen sein muss.
Ja, und es wird halt immer mehr, ne? Die Leute, die Menschheit, oder in den westlichen Ländern ernähren sich die Menschen halt immer besser und leben gesünder und werden halt immer dadurch, es gibt halt keine Mangelernährung mehr und dadurch werden die Leute halt auch immer größer, ne? So im Schnitt. Die Körperlänge nimmt auf jeden Fall zu. Es ist ja auch nicht von ungefähr, dass tendenziell eher ärmere Länder oft eher kleinere Menschen vorbringen. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ist das schon irgendwie eugenisch oder sowas? Aber es wird der Grund ja, warum es im Regelfall ein Durchschnittsmexikaner wahrscheinlich kleiner ist als ein Durchschnittsschwede oder sowas.
Ja, natürlich hast du natürlich auch die Genetik. Also als ich als ich mal in Mexiko zweimal war, da kam ich mir auch vor wie großer weißer Mann. Ja, die waren wirklich, also da waren sehr viele Männer, die mir nur bis zur Schulter gingen.
Ja, ist natürlich auch, der Mensch passt sich halt an der Umwelt an. Ne? Während, weißt du, es gibt ja so Maoris, die nur so auf Inseln leben, keine großen Strecken zurücklaufen. Das sind halt mehr so kräftige, breite Typen, während gegen so ein, ja, jemand, sagen wir, aus Ostafrika, aus Kenia oder Äthiopien, das sind halt Leute, die seit Ewigkeiten größere Strecken zurücklegen müssen für die Nahrungssuche und so weiter. Und da passt sich der menschliche Körper natürlich auch der Umgebung an. So, ja, was von dem, was so benötigt wird.
Ja. Und dass da mal einer wirklich, wirklich groß ist, das ist ja dann auch schon eher eine Ausnahme. Wenn du zum Beispiel hier Gogea Mitu nimmst, weiß nicht, ob der dir was sagt. Das ist ein rumänischer Boxer, der 2,36 Meter war. Der ist, der ist 1936 im Alter von 26 an der Tuberkulose gestorben. Der Typ war halt auch ein Riese. Ja. 2,36 Meter.
Ja, und es ist ja auch so, dass das, also in der NBA ist es zum Beispiel auch so, dass die ganz großen Spieler, die haben ja meist auch, ich weiß nicht, wie sich das nennt, so eine Art Tumor im Hirn, dass irgendwo auf irgendwas drückt, dass die größer werden.
Du meinst, wie hier der Beißer aus den James Bond-Filmen?
Ja, also die haben da auf jeden Fall oft irgendwelche Störungen, also gerade so die, und die werden auch oft nicht alt, gerade diese Freaks of Nature, so im Basketball, so Manute Bol oder sowas, die dann irgendwie 2,35 sind oder sowas.
Aber du meinst die Hypersomie oder den Gigantismus?
Der Wolf hatte das ja auch, ne? Ja,
das haben, also ich will sagen, fast alle über 2,10 Meter so, aber die Größe. Und die haben, es gibt selten auch Leute, die so über 2,10 sind, die dann auch noch brutale Athletik haben. Da gibt es wirklich nur irgendwie so eine Handvoll auf der Welt, das irgendwie in der NBA was irgendwie. Weiß ich, Shaquille O'Neal, Dwight Howard oder so. Ich wollte gerade sagen,
O'Neal, was ist der? 2,16 Meter, ne?
Glaube ich nicht mal. Ich glaube eher so 2,10, 2,11, aber kann auch 2,16 sein. Aber der war wirklich ein brutaler Athlet auch. Aber das ist die Ausnahme, dass wirklich so große Leute noch brutale Athleten sind.
Also laut Google ist Shaquille O'Neal 2,16 Meter.
Ja, das ist aber selten auch in der Größe. Also so über 2,10, finde ich, gibt es kaum noch wirklich athletische Sportler, also in der NBA, also wie gesagt, Shaq, so ein paar Center gibt es vielleicht, aber die so brachiale, brutalste Athletik haben, wie jetzt so ein LeBron James oder sowas, dass der auch schon groß ist, aber die so über 2,10 haben, die jetzt so wirkliche Superathleten sind, würde mir jetzt keiner einfallen, außer jetzt vielleicht Dwight Howard oder Shaq.
Wie hieß der nochmal? Wilt Chamberlain vielleicht noch?
Ja, natürlich. Aber
so ein All-Time-Great.
Ja, aber ich glaube.
Der war auch so 2,16 Meter.
Und das war das auch eh kleiner, aber.
Und, ja, oder 2 Meter. Aber der muss ja halt vorstellen, der Typ ist 36 geboren. Gut, ja. Der ist aber auch schon 1999 gestorben. Der ist keine 70 geworden.
Ja, das große Menschen haben einfach, ja, wie große Hunde, auch keine höhere Lebenserwartung. So ein Dackel wird auch älter als so ein Bernardiner.
Ich weiß nur, also es ist schon vor Jahren, aber als Walulf noch beim Team Sauerland war, da war ich einmal, ich glaube, ganz früher noch für die Schülerzeitung unterwegs, da habe ich das Team Sauerland das erste Mal besucht. Und da ist mir aufgefallen, dass Walulf als einziger schon, keine Ahnung, auf jeden Fall zu der Zeit so Kniebandagen getragen hat und so. Also ich glaube, dass so große Leute ganz oft irgendwie Probleme haben, ne, mit ihrem... Ja. Muskeln oder Gelenken, Gelenke stützen vielleicht mehr als andere. Ich meine, seine Karriere hat er auch recht schnell dann auch, glaube ich, auch wegen gesundheitlichen Gründen beendet. Ja, ich glaube, das ist, weiß ich nicht, vielleicht hat das auch was mit diesem Gigantismus, mit dieser Größe zu tun, dass das echt sehr belastend ist.
Die Größe plus dann auch nochmal das Gewicht, der wog ja auch mal gut 140 Kilo, die drücken halt auch auf so ein Gelenk drauf. Das darfst du auch nicht vergessen.
Genau, und du hast vielleicht auch noch ungesündere Hebel. So, du hast ja längere Beine und das alles so in Kombination ist halt, glaube ich, wahrscheinlich nicht gut. Ne? Und so ein Herz muss halt auch, ich meine, allein, was das Blut irgendwie, du hast ja sicherlich dann mehr Blut und das muss ja eine viel längere Strecke zurücklegen und so. Das ist ja... Ja, ist das so. Bei so einem 22 Mann ist es halt was anderes als bei einem 51 Mensch.
Das ist echt so groß.
Das ist riesig.
Aber das sieht man auch selten, dass jemand wirklich so groß ist. Also da guckt man dann schon hin, weil man denkt, krass. Also bei uns, also ja, man denkt ja schon so, 1,90 ist groß, aber wenn da jemand kommt, der dann nochmal irgendwie 2,15 Meter.
Der größte NBA-Spieler der Geschichte hieß Gheorghe Muresan und war 2,31 Meter.
Boah, das kann man, krass, das ist echt, das ist wirklich krass. Ich meine, da hat man auch voll viele Probleme, wenn man so groß ist, ne? Stell dir mal vor, so, was fährt der für ein Auto, wie fliegt der braucht ja dann...
Welche Schuhe?
Ja, welches Bett? Muss er sich extra anfertigen lassen? Ja. Es ist voll kompliziert.
Die Probleme hast du ja schon, wenn du so an den 2 Metern kratzt. Ein Kumpel von mir ist 1,98 und wenn der im Bett liegt, das sieht dann aus, als wäre es so aus so einem Kinderfilm, weil erstmal diese riesigen Füße halt aus diesem Bett rausragen.
Das ist vollkommen krank. Ich war mal vor Urzeit, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, beim Basketball und stand ich so am Bus und da kam Sean Bradley, der 2,29 Meter groß war, und Dirk Nowitzki, die kamen halt aus dem Bus. Und Dirk Nowitzki ist schon groß, aber Sean Bradley ist einfach 2,29 Meter. Schuhgröße 57, Armspannweite auch 2,29 Meter. Das ist so riesig. Das ist einfach.
Oder willst du jetzt sagen, du kamst dir einfach klein vor?
Ja, er kommt sich klein vor, nicht männlich, ich weiß nicht. Das ist schon krass, wenn der da.
Zwei Meter, wahrscheinlich ein Penis so lang wie dein Unterarm.
Ich weiß es nicht, aber das ist, aber 2,29 Meter, also das ist Wahnsinn. Was für krass einfach nur. Das ist.
Vielleicht für die, die sich jetzt wirklich einfach nichts darunter vorstellen können. Ich glaube, die meisten von uns werden wahrscheinlich irgendein Möbelstück von Ikea haben. Für die, die den Ikea-Pax-Schrank haben, der ist 2,38 Meter. Also wenn ihr jetzt an euren Schrank hochguckt, ungefähr 10 Zentimeter, dann wisst ihr, so groß.
Ja, ist schon mutantenmäßig. Also echt, so ja. Würde man schon fast sagen. Das ist echt, klar, für den Sport, so Basketball, geil so, für viele Sportarten. Aber so die Probleme im Alltag, wenn man nicht Profisportler ist, dann ist es, glaube ich, scheiße.
Ja,
so.
Ein Kumpel von mir ist 2,08 Meter. Ich komme mir wirklich wie ein Zwerg neben dem vor.
Ja, aber jeder wahrscheinlich, der ihn trifft, ne? Das ist halt so.
Ja, vor allem auch lustig. Ja, weiß nicht, ob das lustig ist, aber wer schon mal auf einem Metal-Konzert war, ist vielleicht schon mal aufgefallen, dass da generell auch sehr viel große Männer sind. Ohne Scheiß, auf Metal-Konzerten siehst du nur große Männer. Also ich bin da wirklich einer mit 1,83, einer der Zwerge, die da rumrennen. Und wenn du ihn da siehst, also du siehst überall Köppe und dann läuft der da lang und du siehst dann noch so einen halben Kopf, der über den anderen drüber ragt. Und da weißt du, ach, da ist der Christian.
Findet man wenigstens immer, ne? Hat man so eine Orientierung.
Ja. Ja, aber die haben halt alle große Probleme. Oder Yao Ming im Basketball oder so. Da hat er seine Füße immer gebrochen gehabt und so. Das ist halt, der war auch ähnlich groß und das geht halt selten wirklich lange gut, ne? Also wenn du so eine Masse mit diesen komischen Hebelwirkungen dann wahrscheinlich so bewegst, das ist halt echt eine hässliche Kombination. Ne? Ja, und da gibt es ja, halt kaum wirkliche Superathleten, die jetzt so 2,10 oder mehr. Da gibt es wenige Ausnahmen, aber das ist halt die meisten Männer, die so deutlich so 2,10 oder in der Liga sind, sind relativ unathletisch. Und weiß es ich, wenn du mit deinem Kumpel irgendwie, keine Ahnung, Fangen spielen würdest, er hätte wahrscheinlich Probleme, dich zu kriegen. Würde mal so unterstellen wahrscheinlich. Oder ein guter Fußballer wäre er auch nicht, weil er sich einfach nicht auf kleinem Raum geschmeidig bewegen kann.
Ja, die können ihren Körper wahrscheinlich. Ja, klar, die haben ihren Körper halt anders unter Kontrolle. Ja. Ich meine, die werden ja auch keine Kunstturner oder so, ne? Nee, die Leute sind halt extra meistens klein, so. Die dürfen bestimmten Sachen, die ihren Körper sehr krass unter Kontrolle oder jeden Muskel, jede Zuckung, die sind halt oft klein halt. Und wenn du so groß bist, ist es wahrscheinlich motorisch einfach ganz anders irgendwie. Ich kann es mir halt nicht vorstellen. Ich bin nicht so groß, aber ich glaube, es ist schon ein Unterschied, ja, dass man bestimmte Sportarten einfach ganz schlecht machen kann. Und andere halt gut, Handball wahrscheinlich ganz gut, Basketball auf jeden Fall auch, Boxen eine Zeit lang, klar, im Schwergewicht, aber.
Aber ja, im Handball, das sind ja auch, das sind ja im Schnitt so, auch so 1,90, 1,95 Typen mit 100 Kilo oder 110, die halt auch noch super schnell und athletisch sind, aber ja, so richtige Monster im Handball, weiß ich, nee, so Dragunski früher war irgendwie auch irgendwie 2,8 oder so. Aber so richtige über 2,10 Handballspieler kenne ich nicht.
Auch. Und wenn, dann sind sie im Tor meistens. Die größten sind oft im Tor natürlich. Aber stimmt, so wie jetzt im Basketball, glaube ich, weiß ich, entweder kennt man die nicht oder also 2,36 Meter wüsste ich jetzt, keine Ahnung.
Und im Basketball geht das Spiel auch tendenziell, ist es ja so, dass da immer mehr Dreier geworfen werden. Und die British Big Men, diese klassischen, wie es sie früher gab, werden auch diese einfach nicht mehr so.
Diese Shaquilles und
Shaq würde man heute wahrscheinlich auch noch gebrauchen, aber das Problem ist, den kannst du halt faulen irgendwie, ne, und dann musst du in die Freiwurflinie und die sind meist auch keine Superwerfer. Und das Spiel im Basketball geht eher auf die, im Idealfall, diese hyperathletischen 2-Meter-Typen, so wie à la LeBron James, Paul George.
Michael Jordan war, glaube ich, 1,98.
Ja, genau. Der wird heute auch, der würde auch perfekt in die NBA sicherlich passen, aber so Kobe Bryant-Typen. Einfach so um 2 Meter mit brutaler Athletik. Das ist so. Der kann auch gut verteidigen, also mit 2 Meter, ne? Und mit mehr Sprungkraft, mehr Energie als. Vielleicht hast du nicht so viel Masse, aber das Spiel ist halt mehr so hart, wie es mal war und ist halt anders geworden. Aber wir schweifen ab, fürchte ich, oder?
Ja, vor allem, wir nehmen schon fast wieder eine Stunde auf und haben eigentlich nur zwei Fragen beantwortet.
Ja.
Dann kommen wir mal kurz zu den News. Und zwar eine nicht so schöne Nachricht, Roger Mayweather ist gestorben am 17. März. Und jemand anderes kämpft auch noch so ein bisschen mit dem Leben. Leon Spinks, der legendäre Ali-Bezwinger von, ich glaube, 78 war das gewesen. Oder war es 77? Weiß es gar nicht mehr genau. Hat Prostatakrebs, überall schon Metastasen, ist wohl schon auch gut dement. Roger Mayweather hat wohl auch schon diverse Hirnschäden damals vom Boxen davongetragen. Also so.
Ja, und
man muss sagen, so die ganzen alten Haudegen von damals, so richtig alt werden die irgendwie nicht. Der Einzige, dem es irgendwie gut geht noch, ist George Foreman.
Ja.
Oder? Ja, wenn du überlegst.
Mike Tyson geht es doch auch noch
gut. Ja, aber der ist ja noch nicht ganz so alt.
Ja, das stimmt. Aber Roger Mayweather war auch nicht so alt. Der war wie alt? Ja, war der 58 oder so?
58, 59, irgendwas um den Dreh. Ja, aber wenn du mal so guckst, jetzt Muhammad Ali vor 4 Jahren gestorben. Joe Frazier ist sogar noch früher gestorben. Ken Norton, also diese ganzen Typen, so die aus dieser goldenen Schwergewichtszeit, der 70er, 80er. Da sind sehr, sehr, sehr viele von mittlerweile tot. Tommy Morrison ist tot. Ja, wobei, der war ja eigentlich 80er, 90er.
Ja, der Duke. Ja, sie gehen alle, ne? Und, weiß nicht, Roger Mayweather hat sich ja schon sehr um Floyd gekümmert und Floyd hat sich später um ihn gekümmert. Hat ihm auch immer einen Koch und alles Mögliche besorgt, soweit ich weiß. Und ja, der Roger ist dann halt oft immer, glaube ich, auch zuckerkrank und ist dann auch immer ausgebüxt, um irgendwelche Burger zu essen und so.
Ja. Er musste gesund, sollte gesund essen, aber wollte er nicht.
Ja, aber wenn man sich vorstellt, der Typ hat 99 seinen letzten Profikampf bestritten und das ist ja eigentlich gefühlt nicht ewig her. Und ja, man leidet halt im Boxen. Das ist halt die Scheiße im Boxen, dass man halt Geld bekommt, um Leute zu verletzen. Und das passiert ja auch. Und es hat ja auch Folgen, wenn man Schläge auf den Kopf kriegt. Und das kommen manche viele Schläge. Und ja.
Ja, bei ihm.
Ist oft haben viele, viele Boxer ja auch Probleme so im späteren Leben.
Ja, bei ihm hat man es ja zuletzt auch gehört. Wenn man sich jetzt die letzten Interviews und so anguckt, bei YouTube oder so. Er hat manchmal die Fragen auch gar nicht mehr richtig verstanden oder dann was anderes geantwortet oder halt auch sehr genuschelt oder, also er hat halt auch nicht mehr alles so mitbekommen, das hat man auch immer mehr so gemerkt. Und er ist ja halt bekannt geworden, also ich kenne ihn eher dann als Trainer natürlich, also seine Kämpfe werde ich mir vornehmen, dass ich mir die nochmal angucke, wenn ich sie irgendwie finde. Aber man kennt ihn halt als Trainer von Floyd Mayweather und von Leila Ali, hat er auch mal trainiert. Aber ja, seine Kämpfe habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Wäre vielleicht mal ganz interessant, sich die anzugucken, ob er jetzt auch so ein Nehmertyp war. Weiß nicht, ob er jetzt wie Muhammad Ali da manchmal in Seilen stand und sich extra so Schläge kassiert hat, um den Gegner müde zu machen. Oder ob er einen anderen Stil hätte. Weiß ich nicht, ist vielleicht auch mal ganz interessant nachzuvollziehen. Aber
ja,
auf jeden Fall.
Das hat ja auch immer mehr Gründe. Das ist ja nicht nur das, was man wirklich an Profikämpfen hat, sondern viele Leute verdienen sich auch als Sparringspartner was dazu. Ja. Und wenn du dann irgendwie ständig von brutalen Heavyweight zu brutalen Heavyweight reist und da irgendwie oder zu anderen krassen Boxern, die dich halt, wo du halt echt viel kassierst, so auch außerhalb deiner Kämpfe, ist das halt auch nicht unbedingt echt förderlich. Und es gibt ja halt echt viele Boxer, weiß ich, Riddick Bowe zum Beispiel, wenn er Interviews
gestorben hat. Den verstehst du ja gar nicht mehr.
Ja, der ist richtig punchdrunk einfach. Ne? Das tut einem irgendwie so im Herzen weh, wenn man das sieht. Wenn er da irgendwie auf dem Flohmarkt seine Boxhandschuhe verkaufen muss und so.
Oh Gott.
Ja, denkst du doch, mein Gott, der arme Mann. So. Schon irgendwie. Ist schon hart, so wie manche fallen.
Ja. Ja, ist schon auch teilweise. Es kann ein sehr grausamer Sport sein oder man weiß es eigentlich auch, aber Natürlich versucht man es immer zu verdrängen, gerade wenn man Boxkampf selbst guckt so, aber man weiß es irgendwie innerlich, weil man ja schon viele Geschichten kennt von Leuten, die das halt nicht überlebt haben oder sehr schwer gezeichnet aus dem Boxkampf rauskamen. Deswegen, ich glaube aber die Leute, ich hoffe, zumeist auf jeden Fall scheint es so, dass die Boxwelt schon ein bisschen daraus gelernt hat und auf jeden Fall jetzt schneller vielleicht das Handtuch wirft als jetzt früher. Ich glaube schon, dass das ein bisschen die Sensibilisierung anderes als früher.
Ja, und es ist ja auch generell so im Sport, dass man, Profisport ist ja nie gesund, selbst wenn man irgendwelche Handballer, Fußballer, weiß der Geier, wen fragt, oder die irgendwie ihre Karriere in künstliche Gelenke kriegen oder was auch immer, ist zwar dann scheiße, aber die meisten sagen, ich würde es genauso wieder machen, weil ich denke, so eine Sportkarriere bringt einem natürlich auch Eindrücke, Erlebnisse, die unvergleichbar sind mit allem anderen, was man im normalen Leben bekommen kann oder finden kann. Und vielleicht, oder sagen halt viele, es hat sich gelohnt, ich würde es wieder tun, auch wenn ich jetzt vielleicht nach meiner aktiven Karriere, in welcher Sportart auch immer, ein bisschen kaputt bin. So, ne?
Ja, das weiß man. Klar, Abnutzung der Gelenke. Wenn du so oft nierst, weiß man, dass das ungesund ist. Ne? Das ist halt, muss man halt überlegen. Ne? Muss man am Anfang dann überlegen, ob man das will oder nicht. Aber zum Glück gibt es noch Profisportler. Aber muss auch nicht jeder werden. Aber die sich aufopfern wollen und dann irgendwie interessante Sachen in ihrem Leben erfahren wollen, dann lohnt sich es vielleicht schon. Aber klar, die haben wahrscheinlich alle nach ihrer Karriere irgendwas, ob das jetzt Fußballer sind oder Boxer und sonst was.
Und du bezahlst halt immer irgendeinen Preis. Ich meine, auch egal, welchen Beruf du einschlägst, du bezahlst halt irgendwo dafür. Wenn du dein Leben lang irgendwie den Bürojob hast, dann hast du vielleicht auch irgendwann Fehlstellung, Rückenschmerzen, da ist der Geier was, der Handwerker hat auch irgendwelche Leiden.
Klar, wenn du Maler bist und irgendwelche Lacke einatmen musst, ist jetzt auch nicht gerade gesund, ne?
Oder wenn du ein Schleifer bist oder sowas.
Ja, Schichtarbeiter, der einfach auch mal per se eine niedrige Lebenserwartung hat oder ein bisschen niedriger. Du bezahlst halt schon dafür. Oder wenn du dich schlecht ernährst und so oder irgendwie Alkoholiker bist, irgendwann bezahlst du dafür. Das ist halt, der Preis des Lebens, so, ne?
Jo.
Mann, ey, wir haben aber auch heute eine
Zeit. Heute ist schwermütig, ey.
Oh Gott, ne? Ja.
Heute gehen alle down, ey, wenn sie uns hören.
Ja, ja gut, aber ist ja traurig, wenn irgendwie, ne, wenn der Roger uns verlässt. Was ist ein lustiger Zeitgenosse? Ich mochte den immer gerne gesehen.
Ja, ich fand den auch eigentlich cool. So.
Die ganze verrückten Mayweather-Typen da, das ist einfach ein Träumchen gewesen damals. Ne? Also ich fand das auch mal immer schön, der ganze Theater und das war halt gute Unterhaltung.
Der hat auch immer seine Meinung gesagt, ne? Hat auch gerne Interviews gegeben und so. Der war ganz offen und so, hat gern gelabert. So, es war ganz, ganz cool, immer zu sehen.
Was haben wir denn noch an Nachrichten? Samira, ich glaube, du hast ja noch was gesehen. Jetzt gibt es jetzt sogar E-Sport, die E-Sport Muhammad Ali Trophy in der World Boxing Super Series.
Ja, genau. Zuerst habe ich die Nachricht, ich muss sagen, ich habe es zuerst gar nicht richtig verstanden. Ich dachte so, was? Weil ich habe dieses I irgendwie überlesen. Ich bin ja auch nicht so ein Spielertyp in der Hinsicht oder Typin. Und dann dachte ich so, was? Jetzt kündigen die ein Schwergewichtsturnier an, die World Boxing Super Series. Wie können die das denn jetzt schon planen und wer soll da mitmachen? Die haben doch alle schon ihre Kämpfe. So.
Also hast du das eh überlebt.
Ja, genau. Ich dachte so, hä? Merkwürdig. Okay, und dann habe ich es nochmal genauer durchgelesen und dachte ich so, okay, ach so, es geht um ein Videospiel und Fight Night Champion von EA Sports, was ich gar nicht zuordnen kann. Ich weiß auch nicht, wie das ist. Mir wurde gesagt, dass es irgendwie ein altes Spiel ist, was nicht mehr war wirklich aktuell ist.
Also früher habe ich das gerne gespielt, ja.
Okay, also da könnt ihr besser drüber reden. So, auf jeden Fall wollen die da so ein Turnier veranstalten und es soll am Montag, also morgen, heute, wenn wir ausgestrahlt werden, wahrscheinlich heute beginnen. Und wird täglich fortgesetzt bis zum 29. März. Also für alle, die sich so für Videospiele interessieren oder dieses Spiel kennen, wird es vielleicht unterhaltsam sein. Mir fehlt da irgendwie der Zugang, weil ich da nicht so drin bin, sagen wir mal so. Ja, könnt ihr ja mal sagen, weiß ich nicht. Wenn ihr mehr affin seid, Videospielaffin, wie ihr die Idee findet, keine Ahnung, ob euch das interessiert oder trotzdem
also
nicht.
Also ich spiele schon ganz gerne Computerspiele, aber ich gebe zu, Sportspiele reizen mich irgendwie gar nicht.
Ja, aber im Moment ist das ein großes Ding so, ne? Ich meine, viele irgendwie Fußballer spielen FIFA oder die Formel-1-Fahrer haben sich jetzt hier irgendwie heute Abend, also am Sonntag, dazu verabredet, dass sie den Grand Prix einfach virtuell fahren wollen.
Ich weiß wahrscheinlich nicht. Deswegen, ne? Jetzt alle machen das so. Und das, ich glaube, beim Fußball soll es auch übertragen werden sogar, ne? Also irgendwie habe ich da auch heute erst gehört.
Da gibt es ja auch auf Twitch manchmal, weiß ich nicht, wie so die Özil irgendwie verspielt. Aber ich finde das halt.
Bundesliga wollen sie machen, ne? Oder ja, irgendwie habe ich sowas heute gehört.
Kann man ja machen. Und keine Ahnung, da ist halt lustig, was jetzt durch Corona alles so zustande kommt, ne? Dass irgendwie die Formel-1-Fahrer treffen sich und fahren einfach Formel-1-Rennen virtuell. Ist doch super.
Ja, aber sind ja wahrscheinlich auch geübt. Viele spielen ja wirklich so, können das auch wirklich gut so.
Ja, auf jeden Fall. Also die fahren viel ja Simulatoren und so, die halt auch brutal gut sind heutzutage oder mittlerweile. Und das, die sind auch echt gute Zocker teilweise, ne?
Ja, deswegen, also für die, die es interessiert, klar, also ist bestimmt ganz unterhaltsam. Es gibt ja auch viele Kanäle, so die Leute gucken ja auch anderen Leuten beim Videospielen zu, ob das jetzt bei Twitch ist oder sonst wo. Da gibt es auf jeden Fall irgendwie einen Markt für oder viele Interessenten wahrscheinlich gerade, ja auch, obwohl wahrscheinlich in jedes Alter, aber es fängt schon sehr jung an. Von daher werden das bestimmt einige verfolgen, gerade weil die Leute jetzt auch irgendwie abends mehr Zeit haben und nicht mehr so auf den Straßen unterwegs sind. Man kann es versuchen. Aber es ist auf jeden Fall ganz nett vielleicht, dass sie probieren, da noch irgendwas zu machen. Auch wenn es jetzt irgendwie sich vom echten Sport absetzt, aber ja, keine Ahnung. Ihr könnt ja mal reinschauen, wenn es euch interessiert und uns darüber oder berichten.
So. Ja, ich denke, im Motorsport ist es wahrscheinlich das noch das Realistische, weil wenn man irgendwie FIFA spielt, das hat mit der Realität ja wenig zu tun, was man da so sieht und was da so passiert auf dem Platz. Aber bei Rennspielen ist das schon ziemlich realitätsnah, wenn man da die guten Spieler hat und ja, aber so.
Ja, und wie ist es bei Fight Night Champion bei diesem Videospiel? Wie ist es da? Ja, dann wahrscheinlich auch fern eher, ne? Oder?
Ja, auch eher fern. Gerade früher, wo man das online gegeneinander spielen konnte, das hatte auch so mit der Realität nicht so viel zu tun. Spiele waren halt ja ein bisschen eintönig auch so, ne? Aber da gibt es natürlich auch einen Mangel. Ich hätte auch gerne mal wieder ein gutes, richtig gutes Boxspiel, aber
Zeit gibt's nicht, ne? Also ja. UFC, ne, gibt's, glaube ich, ne, was er dann so beliebt vielleicht ist. Oder erfolgreich.
Weil halt auch gerade da einfach, glaube ich, größere Markt ist.
Ja.
Ja, klar. Aber ist natürlich auch ein anderer Sport. So kann man jetzt auch nicht vergleichen. Man kann halt den Boxfans nicht sagen, ja, er spielt jetzt immer UFC, es ist halt wirklich ein anderer Sport. So, wenn man da jetzt nicht affin ist, dann interessiert es einen halt nicht unbedingt. Auch wenn viele beides natürlich mögen, aber man kann nicht so darauf schließen unbedingt immer. Ja. Gut, das war's.
Gut, eigentlich. Habt ihr sonst noch was? Nö. Nee, ich hab nichts mehr. Im Endeffekt hatten wir eigentlich die ganze Folge nicht, aber haben trotzdem eine Menge zusammengekriegt.
Ja. So ist es. Stellt uns viele Fragen auf jeden Fall, damit wir ja auch vielleicht für die nächste was haben.
Ja, sorgt für unser Fortbestehen. Wir zählen auf euch. Uns ist schon der Markt weggebrochen mit den Kämpfen, die nicht stattfinden. Stellt uns wenigstens Fragen, damit wir eine Daseinsberechtigung haben.
Genau. Und gut, bleibt dann gesund, würde ich sagen, ne? Auf jeden Fall. Passt
schönen
auf euch
Tag
auch.
Noch. Viel Spaß mit dem Hausarrest. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
Servus. Tschüss.